Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Ausgabe des Humanistischen Magazins auf Bayern 2. In den nächsten 15 Minuten nähern wir uns dem schwierigen Thema Sterbehilfe und unterhalten uns dazu mit dem Ethikberater Michael Bauer. Im Nachrichtenblock erhalten Sie einen Überblick über die neuesten Entwicklungen rund um den Humanistischen Verband. Beginnen wollen wir aber mit einem Bericht zur Tagung Der neue Humanismus, wissenschaftliches Menschenbild und säkulare Ethik, die anlässlich des Welthumanistentages auf der Nürnberger Burg stattfand.
Fast 200 Teilnehmer kamen am 21. und 22. Juni nach Nürnberg, um auf einer hochkarätig besetzten Tagung von Philosophen und Naturwissenschaftlern der Frage auf den Grund zu gehen: Gibt es einen neuen Humanismus? Und wenn ja, was macht ihn aus? Veranstaltet wurde die Tagung vom Turm der Sinne des HVD Nürnberg. Kooperationspartner waren die Humanistische Akademie Bayern und die Giordano Bruno Stiftung. Den Anstoß für die Debatte lieferte die aktuelle Diskussion in den Medien rund um das Schlagwort »Neuer Atheismus«, mit dem seit wenigen Jahren kompromisslose Religionskritiker belegt worden sind, zum Beispiel der britische Evolutionsbiologe Richard Dawkins. Die Abgrenzung des humanistischen Weltbildes von diesem neuen Atheismus ist ein zentrales Anliegen der Veranstalter. Zwar gibt es Gemeinsamkeiten, zum Beispiel das naturwissenschaftlich geprägte Weltbild und die Kritik am Glauben der Religionen, aber das allein reicht dem Humanismus nicht aus. Der Mensch benötigt für seine Orientierung positive Werte und Ethik, und hierfür bleibt die Tradition des Humanismus ein unverzichtbarer kultureller Hintergrund. Diese Problemstellung beleuchteten auf der Tagung namhafte Philosophen und Naturwissenschaftler in zahlreichen Beiträgen. So sprachen neben vielen anderen der Sprecher der Giordano-Bruno-Stiftung Michael Schmidt-Salomon, die Philosophen Bernulf Kanitscheider und Eckhard Voland aus Gießen und der Biologe Josef Reichholf aus München. Ergebnis der Tagung: Naturwissenschaft und Humanismus können einander hervorragend ergänzen. Dabei ist das Verhältnis von Wissenschaft und Weltanschauung facettenreich und birgt viel Stoff zum Nachdenken.
Das hört sich spannend an, aber auch sehr theoretisch. Deshalb haben wir den Organisator der Tagung ins Studio geladen, Helmut Fink. Er ist Vorsitzender des Humanistischen Verbandes. Hallo, Herr Fink.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Fink, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat sich die Tagung mit einer grundsätzlichen Frage beschäftigt. Was unterscheidet den Humanismus vom Atheismus?
Richtig, das ist ein Schwerpunkt der Debatte. Das Verhältnis unseres weltlichen Humanismus zu einem bloßen Atheismus. Der Unterschied ist unser positiver ethischer Anspruch, während Atheismus ja zunächst bloß die Ablehnung der Gottesidee meint. Aber unser zweiter Schwerpunkt auf der Tagung war die Verbindung des Humanismus mit dem Naturalismus.
Mhm. Was ist Naturalismus?
Naturalismus ist in der Philosophie die Auffassung, dass es auf der Welt überall mit rechten Dingen zugeht, dass die Naturgesetze ohne Ausnahme gelten, es also keine Wunder oder Ähnliches gibt, nichts Übernatürliches, sondern bloß im weitesten Sinne Natürliches, deswegen Naturalismus. Und das hat eine wichtige Konsequenz, nämlich die Welt ist durchgängig erforschbar und die Ergebnisse der Naturforschung sind für unser Weltbild und auch unser Menschenbild wesentlich.
Aber ist das nicht ohnehin ein fester Bestandteil des Humanismus?
An sich schon, aber gerade was das Bild vom Menschen angeht, ist unsere biologische Natur oft vernachlässigt worden. Und da muss man leider sagen, auch von Humanisten. Deshalb hatten wir ganz bewusst Naturwissenschaftler und naturwissenschaftsfreundliche Philosophen eingeladen, um sozusagen bildlich gesprochen den Humanismus mit dem Naturalismus zu kreuzen. Und das Ergebnis ist dann eben ein naturalistischer Humanismus.
Können Sie ein Beispiel nennen, Herr Fink, wo dieser Zugang konkret wird?
Ja, etwa beim Verständnis von Religiosität oder Frömmigkeit. Warum glauben die Leute so viel? Da könnte man einerseits sagen, das ist ein rein kulturelles Phänomen. Das hat mit Naturwissenschaft gar nichts zu tun. Aber andererseits beruht alles Kulturelle auf biologischen Voraussetzungen, auf Fähigkeiten, die in unserem Gehirn verankert sind. Das ist der Zugang des Naturalisten. Und den kann man eben auch auf die Religiosität anwenden. Eckhard Voland hat das in seinem Vortrag auf der Tagung getan und er hat gefragt, wo liegt eigentlich der evolutionäre Vorteil bei unserer vererbten Fähigkeit zu glauben? Er liegt zum Beispiel in Sicherheits-, Geborgenheits- und Sinngefühlen und zwar wohlgemerkt ganz unabhängig davon, ob das Geglaubte wahr ist oder nicht, also ob es zutrifft oder nicht.
Was waren für Sie persönlich die spannendsten Momente der Tagung?
Ach, die präzisen Nachfragen der Besucher und das hohe Niveau der Diskussion waren eigentlich nach allen Vorträgen interessant, aber besonders spannend fand ich die Abschlussdiskussion am runden Tisch. Da ging es nochmal um das schwierige Verhältnis von Wissenschaft und Weltanschauung so Fragen, gibt es eine wissenschaftliche Weltanschauung oder geht Weltanschauung immer über gesichertes Wissen hinaus? Und da waren sich am Ende nicht alle Referenten einig. Kontroversen sind doch immer das Spannendste bei solchen Tagungen.
Herr Fink, was bleibt von diesen 2 Tagen Grundlagendiskussion für Sie?
Erinnerungen an gute Argumente, viele Anstöße zum Weiterdenken und Weiterlesen. Dann unsere Kooperation mit der Giordano-Bruno-Stiftung, die war sehr fruchtbar, das werden wir fortführen. Und außerdem sollen die Vorträge dieser Tagung zusammengefasst in Buchform erscheinen.
Und wann wird das Buch fertig sein und wie kann man das beziehen?
Wenn man das realistisch betrachtet, wird das Buch wohl erst Anfang 2009 erscheinen. Dann unter demselben Titel wie die Tagung, der neue Humanismus, wissenschaftliches Menschenbild und säkulare Ethik. Und das wird dann ganz normal im Buchhandel zu beziehen sein und natürlich auch beim Humanistischen Verband in Nürnberg. Das Erscheinen des Buches wird dann auch auf der Homepage www.welthumanistentag.de gemeldet, auf der auch bisher schon alle Informationen zur Tagung standen.
Vielen Dank, Herr Fink.
Bitte.
Die Kurzmeldungen. Juhus organisierten Fotoausstellung. Unter dem Motto »Ich habe einen Traum« zeigten Jugendliche aus Deutschland und der Ukraine in Schwarz-Weiß-Fotografien ihre Zukunftsträume. Poetische Begleittexte verdeutlichten, was die Jugendlichen unter Zukunft und Träumen verstehen. HVD Nürnberg erhält Sitz im Jugendhilfeausschuss. In diesem wichtigen Ausschuss sind neben den Stadträten vor allem die Wohlfahrtsverbände und der Kreisjugendring vertreten. Mit der neuen Wahlperiode wurde nun auch der HVD Nürnberg in das Gremium aufgenommen. Damit wird nicht zuletzt seine Arbeit als Träger von Kindertagesstätten und seine langjährige engagierte Jugendarbeit gewürdigt. Humanistische Grundschule am Start. Im September wird die bundesweit erste weltlich-humanistische Weltanschauungsschule im mittelfränkischen Fürth eröffnet. Sie arbeitet nach reformpädagogischen Maximen und berücksichtigt auch moderne naturwissenschaftliche Erkenntnisse, unter anderem aus der Hirnforschung.
Wenden wir uns nun einem sehr ernsten Thema zu, der Suizidbegleitung. Sie wird oft auch mit dem Problem der Sterbehilfe in Zusammenhang gebracht. Zurzeit schlägt die Debatte hohe Wellen. Einige Bundesländer wollten sogar Bürgerrechtsvereine verbieten, die sich mit dem Thema beschäftigen.
Soll ein Mensch sich selbst töten dürfen und darf man ihm dabei helfen? Im Kern dreht sich die Debatte um diese zentrale Frage. Bischöfe, Politiker, Journalisten, jeder hat sich in den vergangenen Wochen zu Wort gemeldet. Jeder hat seinen Kommentar abgegeben, seit Roger Kusch, eine 79-jährige Frau aus Würzburg, bei ihrem Suizid begleitet hat. Für den Humanistischen Verband bedeutet dieses Thema eine Gratwanderung. Denn er versteht sich als Lebenshilfeverein. Da passt zwar die hinwendungsvolle Begleitung beim Sterben ins Bild, aber nicht so recht die Begleitung zum Tode selbst. Natürlich sollte die Selbstbestimmung des Menschen über sein Leben auch die Selbstbestimmung über das Ende des eigenen Lebens einschließen. Für den HVD gehört das Leben dem Menschen und nur dem Menschen allein. Deshalb brauchen wir auch keine Politiker, die väterlich oder autoritär über uns wachen und unsere Entscheidungsfreiheit über uns beschränken wollen. Strafrechtliche Schwierigkeiten gibt es zwar im Bereich der unterlassenen Hilfeleistung, nicht aber in der Sache selbst, denn Suizidbegleitung ist keine Sterbehilfe. Aber darf das Ende eines Lebens so leicht zur Wahl stehen? Sollte zuvor nicht alles getan werden, um es zu erhalten, um es erhaltenswert sein zu lassen? Ist der Freitod immer frei oder wird ein Suizid nicht oftmals aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen? Wird es vielleicht einmal ein Krankenversicherungsmodell geben, in dem man sich die verkürzte Lebenszeit auszahlen lassen kann?
Antworten auf diese Fragen kann uns vielleicht mein Studiogast Michael Bauer geben. Grüß Gott, Herr Bauer.
Grüß Gott.
Herr Bauer ist Landesbeauftragter für Patientenverfügungen des HVD Bayern und Berater für Ethik in der Medizin. Gleich zu Beginn meine erste Frage, Herr Bauer. Wie wird man Ethikberater?
Nun, ich habe meine Ausbildung am Klinikum Nürnberg gemacht. Das war ein Fernlehrgang. Ich habe allerdings vorher auch schon einige Jahre lang die Ethikberatung und die Patientenverfügungsberatung vor allem für den Humanistischen Verband gemacht.
Herr Bauer, der Beitrag hat viele Fragen aufgeworfen. Vielleicht sollten wir zunächst ein wenig Licht in den Begriffswirrwarr bringen. Suizidbegleitung, Sterbehilfe, also was versteht man darunter?
Da haben Sie ganz recht, da geht ganz vieles durcheinander in der öffentlichen Diskussion, gerade auch in der letzten Zeit. Wir müssen zunächst differenzieren zwischen der Sterbehilfe und dem begleiteten Suizid. Eine Sterbehilfe wird in der Regel bei Menschen geleistet, die dem Tode nahe sind, die schwer krank sind und hat ein einen klinischen Kontext sehr oft. Wir müssen aber auch da noch weiter differenzieren, zum Beispiel zwischen der aktiven Sterbehilfe, die in Deutschland verboten ist, und der passiven Sterbehilfe, also ein Sterben lassen, zum Beispiel durch das Unterlassen von Behandlungen, das Abstellen von Apparaten und Ähnlichem. Der begleitete Suizid nun ist etwas ganz anderes. Da hat ein Mensch beschlossen, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und es gibt jemanden, der oder die ihm in dieser Phase dabei hilft. Das ist aber, wie gesagt, von der Sterbehilfe zu unterscheiden.
Kontrovers war im Fall Kusch die Suizidbegleitung. Wie stehen Sie dazu?
Das ist eine sehr schwierige Frage. In der Tat ist es, wenn man das unter dem Oberbegriff des Selbstbestimmungsrechts des Menschen sieht, natürlich nicht zu erkennen, warum denn jemand, der aufgrund einer sehr sorgfältigen Abwägung vielleicht im Angesicht einer sehr schweren, schrecklichen Erkrankung sagt, ich möchte diese letzte Phase, die sehr schmerzvoll, sehr entwürdigend sein kann, nicht erleben und lieber im Kreise meiner Lieben meinen Abschied selber gestalten. Warum sollte das nicht möglich sein? Andererseits gibt es natürlich auch Szenarien oder Vorstellungsmöglichkeiten, wo Missbräuche sich andeuten können. Und da, denke ich, muss man sehr vorsichtig sein.
Wo sehen Sie die speziellen Gefahren, wenn die Freitodbegleitung problemloser als bisher möglich wäre?
Wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht Erben darauf drängen, dass doch das Erbe jetzt durch eine vielleicht kostspielige letzte Pflegephase nicht verbraucht werden soll, dass aus solchen wirtschaftlichen Zuteilungsüberlegungen auch in Krankenhäusern, Stichwort Rationalisierung, Rationierung von medizinischen Leistungen, Menschen gedrängt werden, doch besser diesen Weg zu wählen, als der Gemeinschaft noch länger zur Last zu fallen, wenn ich das in dicken Anführungsstrichen so sagen darf. Wenn also irgendwann die Frage gestellt wird, ja, warum lebst du eigentlich noch, dann sind wir viel zu weit auf dem falschen Weg vorangegangen.
Mhm. Als Berater für Patientenverfügungen treffen Sie doch bestimmt häufig Menschen mit allerschwersten Schicksalen.
Das ist richtig. Das ist dann schon schwer, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe eine Diagnose bekommen, zum Beispiel eine Krebserkrankung, das liegt dann ja oft recht nahe, mit vielleicht einer noch zu verbleibenden Lebensdauer von wenigen Monaten. Da fällt es mir persönlich bei allen Abwägungen dann schon wirklich sehr schwer, jemanden verweigern zu wollen oder überhaupt noch Gründe dafür zu finden, warum man denn verweigern sollte, dass so jemand dann in einen zivilisierten und auch, ich denke, menschenwürdigen Art und Weise seinem Leben ein Ende setzt, um das schlimme Leid, das sonst auf ihn zukäme, zu vermeiden.
Es ist sicherlich schwierig, auch für Angehörige und auch für den Menschen selber, wenn er weiß, beispielsweise bei einer Krebserkrankung, dass ihn sehr, sehr schwere Schmerzen erwarten können.
Genau. Es geht ja auch um Suizidprophylaxe. Mhm. Es ist ja völlig naiv, nun zu meinen, wie das einige Politiker ja offenbar tun, dass wenn man den Weg zum assistierten Suizid verbaut oder den irgendwie tabuisiert, dass sich dann niemand mehr das Leben nimmt. Also wir haben ja Tausende von Selbstmorden in Deutschland aus diversen Gründen, die ganz fürchterlich vonstatten gehen. Viele glücken nicht, haben dann fürchterliche Folgen. Mhm. Also leider, das ist ja alles kein Zustand, wo man sagen kann, so wie es jetzt ist, ist es in Ordnung. Man muss drüber nachdenken, wie es denn nun besser sein kann. Und wenn das Tabu aus dem Thema rausgenommen wird und man sich tatsächlich zuwenden kann, und wenn es eine der Möglichkeiten ist, das Ende seines Lebens selbst zu gestalten, dass es vielleicht eben auch ein Freitod sein kann, dann würde das auch den Raum für eine Diskussion öffnen, auch eine Diskussion mit den Betroffenen, sodass es möglicherweise sogar vermieden werden kann.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bauer.
Gerne.
Danke. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der zweiten Ausgabe des Humanistischen Magazins angekommen. Ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sind. Und zwar am 9. November wieder um 7.05 Uhr auf Bayern 2. Übrigens, auch diese Ausgabe unseres Radiojournals steht auf unserer Homepage als Podcast zum Download und Nachhören bereit. Die Adresse www.hvd-nürnberg.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.